Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 28 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt mal wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias. Ich habe gestern Abend gehört, laut Knicke darf man noch 3 Wochen nach dem neuen Jahr Gutes Neues sagen. Also kann ich das auch an unsere Zuhörer weitergeben. Es ist allerdings von mir nicht im Knicke verifiziert worden. Ja, und wir sprechen heute weiter über Notfälle und heute über ein Thema, das uns beide immer wieder auch mal nachts betrifft. Und zwar den schwierigen Atemweg. Und dabei meine ich nicht unsere OSAs.
Genau, und wenn wir nicht über den OSAs sprechen, sondern über den schwierigen Atemweg, dann ist ja das natürlich jetzt mal eine Folge, wo wir wirklich sagen können, das ist wirklich ein Notfall. Also wir hatten jetzt in den letzten Folgen über Krankheiten oder Gründe gesprochen, warum Patienten in die Notfallambulanz kommen. Da war nicht immer alles wirklich ein Notfall, aber Atemweg ist wirklich ein Notfall.
Also Luftnot ist einfach so ein Thema, da müssen wir im Hintergrunddienst oft nachts auch raus und wirklich schnell in die Klinik kommen. Da kann es mal um die Wurst gehen. Und ich erinnere mich, dass mein Rekord, glaube ich, mal 4 Minuten war von zu Hause in den Schockraum.
Okay, von dem Fall musst du mir später erzählen.
Ja, kann ich machen. Der war spannend, ja. Gut, also das ist gar nicht so einfach bei Luftnot, so eine ganz systematische Didaktik reinzubringen. Ich fände das, wir können ja vielleicht einfach mal so ein bisschen erzählen und berichten, wie es uns ergangen ist. Das ist ja oft auch das, was viele Zuhörer, die uns schreiben, bitten, dass wir so ein bisschen aus unserer Perspektive erzählen. Also es soll keine Märchenstunde werden, aber
da muss ich natürlich jetzt wieder ein bisschen einhaken. Die Didaktik, glaube ich schon, dass man die so ein bisschen reinbringen kann. Ja. Ich würde es mal versuchen, so als Einstieg. Die Grundlage ist, glaube ich, einmal zu sagen, wenn wir aus HNO-Sicht über den schwierigen Atemweg sprechen, über was sprechen wir denn? Weil prinzipiell gibt es ja den oberen und den unteren Atemweg. Aber für den HNO-Arzt ist der schwierige Atemweg eigentlich der Flaschenhals der Larynx.
Ja.
Der Nasopharynx, der Oropharynx, das ist nicht so das Riesenproblem, da ist viel Platz. Ob es der Nasopharynx verlegt ist oder nicht, ist auch nicht so schlimm. Wo es wirklich dann um die Wurst geht, ist eigentlich, wenn der Larynx ein Problem hat.
Und da sage ich Stichwort Leitsymptom, inspiratorischer Stridor.
Genau.
Das ist immer das Erste, was ich, wenn ich zu einem Patienten komme, atmen Sie bitte mal fest ein und aus. Und dann höre ich eigentlich fast schon mit dem Ohr direkt raus, wo die Thematik ist.
Eben, man muss gucken, gibt es einen inspiratorischen Stridor, gibt es einen expiratorischen Stridor, ist der Patient heiser, wenn er spricht, das sind alles so Hinweise dafür, dass im Larynx ein Problem da ist. Man kann gucken, gibt es eine Schluckstörung, gibt es Speichelflussstörungen, aber so übers Grobe, wenn wir über den Atemweg sprechen in der HNO oder jetzt auch in unserer Folge, glaube ich, wird sich das meiste um den Larynx drehen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann kann man natürlich gucken, wie kann man da Systematik reinkriegen? Und wenn wir jetzt gucken von unserem Alltag, die häufigsten Patienten, die mit Luftnot zu uns kommen, sind, glaube ich, doch eher Tumorpatienten und Patienten mit einer entzündlichen Erkrankung.
Genau. Also das sind die häufigsten. Aber Traumata spielen auch eine Rolle. Die können sehr dramatisch sein. Und auch Fremdkörper. Und bei Fremdkörpern, dann sind wir schon wieder häufig auch eine Etage tiefer.
Genau. Und dann mechanische Verlegung durch was auch immer, vielleicht Fremdkörper. Das wäre, glaube ich, auch so eine Überschrift, wenn wir da eine Systematik reinbringen wollen. Dann wird mir noch einfallen, eine Schwellung aufgrund von Allergie oder ein Angioödem.
Genau.
Das ist nicht so richtig entzündlich, aber es ist eine Schwellung da. Und dann haben wir natürlich noch die funktionellen Sachen. Stichwort Stimmlippenparesen, Laryngospasmus, Vocal Cord Dysfunction. Das ist aber dann relativ speziell. Aber ich glaube, das wären so die Überschriften.
Genau, dann gibt es eben auch noch diese spezielle Anatomie, sage ich mal. Es gibt manche Patienten, die eine spezielle Anatomie haben, die zumindest zu einer Luftnot signifikant beiträgt.
Okay, spezielle Anatomie ist natürlich, werd mal konkret, was hast du da gerade im Kopf?
Okay, wenn ich jetzt mal so das letzte Vierteljahr rückblicke, fallen mir da jetzt so ad hoc zwei Fälle ein. Also der eine Fall war eine Entbindung in der Frauenklinik. Ich habe einen Gutachtenpatienten untersucht und da kam der Chef und hat mir gesagt, Sie müssen jetzt sofort in die Frauenklinik fahren, da ist ein schwieriger Atemweg bei einer Entbindung. Und dann habe ich mir das Autochen geschnappt und bin mit der Schwester runtergedüst, mit dem Tritomie-Sieb quasi unterm Arm. Und das ist eine Familie, die hatte, in der Familie gab es das Nager-Syndrom, das ist erblich. Die hatten noch eine zweite syndromale Erkrankung. Und es gab eben in der Pränataldiagnostik Hinweise darauf, dass das ungeborene Kind eben auch solche Veränderungen hat. Und eine anatomische Besonderheit, die diese Patienten haben, ist eine Retrogenie und eben typischerweise ein schwieriger Atemweg, auch bei Erwachsenen. Und die wussten halt nicht, wenn das Kind auf die Welt kommt, ob sie überhaupt dieses Kind, ob das adäquat Luft bekommt und ob möglicherweise da sofort interveniert werden muss oder ob das Kind postpartal sozusagen sofort erstickt.
Ja, da hast du natürlich eine Kombination von tatsächlich zwei problematischen Sachen direkt im Kopf gehabt. Also einmal natürlich eine Atemnot aufgrund von der Anatomie. Das ist ja auch nochmal schwieriger wie jetzt eine normale Anatomie und darauf aufgesattelt irgendwie eine Schwellung. Aber dann auch noch gleich ein Kind. Atemnot beim Kind ist ja immer auch ein gleicher Hochrisikofall, weil die Kinder haben ja eigentlich überhaupt keine Reserven. Erwachsene ein bisschen.
Ja, das ist also ein absoluter Albtraum. Wenn man das erste Mal mitgemacht hat mit so einem ganz kleinen Wurm, das ist schon krass. Also Erwachsene haben ja, wenn man die gut präoxygeniert, teilweise 8 oder 10 Minuten Reserve. Und bei so kleinen Kindern, da geht das so Viertelminute, halbe Minute, wenn die aufoxygeniert sind. Und das sind diese Kinder ja nicht. Und die rauschen sofort mit der Sättigung ab. Und da muss man echt ruhig bleiben. Also weil alle sind natürlich in so einer Situation maximal angespannt, alle sind im absoluten Grenzbereich und da muss man ganz ruhig bleiben und dann hat man häufig eben nur ein oder zwei Schüsse. Also da kann man nicht so rumprobieren und so, das muss dann alles sitzen.
Primär würde man natürlich versuchen, so ein Kind nicht sofort zu tracheotomieren, sondern erstmal zu intubieren, aber es ist wie du sagst, man hat ein, zwei Schüsse und wenn man dann auch versucht hat zu intubieren und da mit dem Tubus rumgestochert hat, und dann noch irgendwie eine Gewebeschwellung zusätzlich provoziert hat, dann wird es natürlich nochmal schwieriger.
Genau, also eine Option ist eben die wachfieberoptische Intubation. Das wäre eine Tracheotomie immer vorzuziehen. Aber wenn es gar nicht anders geht, muss man eben Tracheotomien. Die Tracheotomie sollte immer das letzte Mittel sein.
Aber, wie ich mittlerweile weiß, ist das ja tatsächlich auch nicht immer das letzte Mittel.
Meinst du den Fall auf der Intensivstation mit unserem Bechterew-Patienten?
Genau den.
Ja, das war für mich auch ein Novum. Ich bekam abends einen Anruf von einem anderen Oberarzt, der mit einer sehr komplexen Situation konfrontiert war. Und zwar kam da in den Schockraum ein Patient mit einer massiven Wirbelsäulenverkrümmung und Verblockung. Das Kind klebt da quasi auf dem Brustbein. Und der kam eben mit einem neu aufgetretenen Stridor in den Schockraum und der Kollege hatte den schon transnasal mit einem kleinen Endoskop untersucht und eben gesehen, dass man massives Epiglottisödem hat und den Endolarynx und die Arihöcker überhaupt gar nicht mehr identifizieren konnte. Das war alles komplett verschwollen und er hatte einen massiven inspiratorischen Stridor.
Hier wäre natürlich zu diskutieren, erste Maßnahme, Hochdosis Cortison, vielleicht Supranin vernebeln, aber wenn der schon einen Stridor hat, das ist natürlich immer ein Warnsignal, denn die Patienten erschöpfen sich ja relativ zügig dann auch mit der Atemhilfsmuskulatur. Insofern ist da jetzt auch wenig Zeit, um mal zu sagen, wir geben mal ein Antibiotikum und wir warten zu.
Genau, also man sollte auf jeden Fall hochdosiert Cortison geben, haben wir auch gemacht. Der hatte auch irgendwie Suprarenin vernebelt bekommen. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wie groß der Impact davon ist. Man macht das immer, aber ich denke, systemisch Cortison, gerade wenn man da im Raum steht, ist möglicherweise eine entzündliche Geschichte noch mitgeht, ist, glaube ich, wichtig. Und das hatten wir ja alles gegeben, war alles gegeben worden. Das hat echt nicht viel gebracht. Und im Schockraum hat man noch ein CT und der Kollege hat dann, weil er eben Sorge hatte, dass er da nicht reitumieren kann, hat er ein CT machen lassen und da hat er eben gesehen, eine Tritomie geht nur, wenn man vorher sternotomiert.
Und das ist natürlich eine Katastrophe. Die Kollegen der Anästhesie sind ja meistens relativ entspannt, wenn einer von uns aus der HNO da ist, weil da kommt immer gleich, okay, die können ja dann koniotomieren oder tracheotomieren, aber das wäre in dem Fall, also mit einer Sternotomie, da kommst du überhaupt nicht hin, das wäre gar nicht möglich gewesen.
Genau, das war das Dilemma. Also wir hatten da auch einen ziemlich kaltblütigen Thoraxchirurgen noch dabei, der meinte aber auch, also so schnell schafft er das halt nicht. Ne?
In der Stelle dann die wachfieberoptische Intubation, das wäre natürlich sicherlich eine gute Möglichkeit gewesen.
Genau, also bin ich absolut bei dir. Und also wachfieberoptisch vielleicht nochmal ganz kurz, man geht halt mit einem flexiblen Bronchoskop, stellt man den Endolarynx ein, man hat vorher auf dieses Bronchoskop einen Tubus aufgefädelt und dann schiebt man das Bronchoskop durch den Larynx in die Trachea rein, gibt Medikament, um den Patienten ein bisschen zu beruhigen und schiebt dann den Tubus rein. Das ist halt die wachfieberoptische Intubation, das ist im Prinzip das Sicherste, weil man dann so in Seldinger-Technik den Tubus drüber schieben kann. Problem ist halt, dafür muss man den Endolarynx sehen. Hat man da nicht gesehen, man kann es dann trotzdem probieren, aber wenn man da rumstochert, dann ist der einfach zu. Und wir haben ja keine Exit-Strategie. Also die Exit-Strategie ist die wachfieberoptische Intubation im Prinzip.
Das war ja auch tatsächlich früher, also ich kann mich noch erinnern, als ich gestartet habe und es hieß, der Patient könnte einen schwierigen Atemweg haben, dann war das so der Standard-Einleitungsweg, den die Anästhesie gewählt hat. Also heute, würde ich sagen, sieht man das so gut wie gar nicht mehr, dass sie wachfieberoptisch intubieren. Das ist sehr selten geworden.
Ja, ist super selten geworden. Das war auch dort das Problem. Die waren dann drei Anästhesie-Oberärzte, alles erfahrene Jungs, aber die hatten dann auch ein bisschen Manschetten, das zu machen. Ich hätte das dann machen müssen, aber ich meine, woran liegt das? Das liegt einfach daran, dass die Technik einen Fortschritt gemacht hat und man jetzt heute diese Videolaryngoskope hat. Ich glaube, das bekannteste ist das C-Mac. Das heißt, man hat einfach einen Intubationsspatel mit Videokamera und kann dadurch unglaublich gut sehen. Es hätte uns in der Situation bei den Patienten gar nichts gebracht, aber dadurch wird halt diese wachfieberoptische Intubation nur noch ganz selten gemacht. Also unser Oberarzt hier, der kann das sehr gut, aber der hat halt auch nicht immer Dienst, ne?
Ja, und das ist halt wie immer, ne? Dann hat man einen Notfall und soll was machen, was man sonst nicht macht. Und jetzt in dem Fall irgendwie ein stark entzündeter Larynx, heißt die Schleimhaut ist hyperäm. Und wenn man dann eben versucht, da rumzustochern und eben dran stochert, dann, wenn man die Schleimhaut nur berührt, fängt es ja häufig auch dann an zu bluten. Oder es schwillt dann nochmal mehr an. Und wenn es dann komplett zuschwillt, dann stirbt der Patient halt.
Genau, dann ist der Drops gelutscht. Und ich hätte das gemacht. Ich hätte jetzt wachfieberoptisch intubiert. Hat auch andere Nachteile, vielleicht, das können wir gleich noch beleuchten, aber dann hat einer der Kollegen der Anästhesie, der sehr lange auf der Intensivstation war, einen anderen Vorschlag gemacht, auf den ich persönlich nicht gekommen wäre, und zwar die ECMO.
Ich glaube, ECMO musst du erklären.
Ja, ECMO ist eine extrakorporale Membranoxygenierung und spätestens seit Covid, wo wir viele Patienten mit Lungenversagen hatten, kennt eigentlich jeder Arzt, der an einer großen Klinik arbeitet, die ECMO. Und was wir gemacht haben, ist, dass wir den Patienten im wachen Zustand erfolgreich an so eine ECMO angeschlossen haben. Das ist sicherlich ein sehr ungewöhnlicher Weg und auch mit hohen Kosten verbunden. Aber das haben wir nicht nur aus dem Sicherheitsaspekt heraus gemacht, sondern auch, weil wir den Patienten nicht intubieren mussten. Wir haben ja gesagt, wenn man so einen Hals, also einen Larynx berührt, also wenn man Tubus durchschiebt, ist schon ziemlich intensiv, dann schwillt er erstmal an und dann schwillt er erstmal zu und dann kann man den auch nicht so schnell extubieren, ne? Wenn man den da so manipuliert.
Ja, und diese lange Intubation wäre für den Patienten wieder ein Problem gewesen und die Faustregel ist ja, ne, 10 Tage, nicht länger, und dann sollte man tracheotomieren und dann wären wir wieder am Anfang gewesen, dass aufgrund des Bechterews die Tracheotomie auch wieder nicht so richtig gut war oder gewesen wäre.
Genau. Und das war jetzt keine, Also diese ECMO ist jetzt nichts, was man innerhalb von 2 Minuten dranhängen kann, wie jetzt mal eine Nottracheotomie in einem normalen Fall. Aber an dem Abend hat das sehr gut funktioniert und das Gute war, der Patient ist dann mit Cortison und Antibiotikum am nächsten Tag signifikant abgeschwollen. Also das war an der Stelle mal so ein Out-of-the-Box-Ansatz, sage ich mal, der gut funktioniert hat. Und so muss man manchmal dann auch rangehen an so Fälle.
Da sind wir natürlich in das Thema mit, wie ich finde, 2 extrem spannenden Fällen eingestiegen, wo man auch kreative Lösungen gefunden hat. Aber das ist natürlich sicherlich eine Ausnahmesituation und Kolibris. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen und versuchen, mit dieser Grobsystematik nochmal an das Thema ranzugehen und über die Klassiker zu sprechen. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, ein so ein Klassiker ist der Fremdkörper.
Ja, der Klassiker unter den Klassikern ist dann die Erdnussaspiration, sage ich mal, in den rechten Hauptbronchus. Also bei Aspirationen geht halt meistens der Fremdkörper in die rechte Seite. Also eben nicht laryngeale Ebene, sondern im Bereich der Bifurkation, der Trachea. Und aus der Anatomie wissen eigentlich, denke ich, die meisten noch, dass der rechte Hauptbronchus etwas steiler ist und deswegen die meisten Fremdkörper dort landen. Aber das ist nur so eine Faustformel.
Zumindest bei Erwachsenen.
Ja.
Wenn man ganz genau guckt, ne, bei Kindern ist das tatsächlich gar nicht so, sondern die Winkel sind bei Kindern noch ziemlich gleich. Aber bei Erwachsenen ist es zumindest so, weil eben links das Herz ist, ist der linke Hauptbronchus ein bisschen flacher und rechts etwas steiler. Das heißt, normalerweise rutscht dann die Erdnuss in den rechten Hauptbronchus. Wobei bei Erwachsenen es seltener die Erdnuss ist. Das ist ja auch wieder fast so ein Kinderding. Und natürlich sind wir da jetzt auch beim Fremdkörper gleich bei dem Notfall, wo ich vorhin sagte, Mensch, wenn der HNO-Arzt über Atemwegsnotfälle spricht, dann spricht er über den Larynx. Aber es ist wirklich der Klassiker, insofern ist es gut, dass du ihn ansprichst und wir sollten auch drüber sprechen. Also die Erdnussaspiration, die habe ich hier in Tübingen tatsächlich schon häufig gesehen. Scheint hier ein häufiges Ding zu sein, dass man kleinen Kindern im Fahrradanhänger, damit man sie beruhigt, Erdnüsse zu essen gibt. Und wenn dann das Kind einen Mund voller Erdnüsse hat und irgendwie der Fahrradanhänger durch ein Schlagloch fährt oder über ein Hügelchen, dann passiert das hier irgendwie häufiger. Hatte ich vorher nicht ganz so häufig gesehen.
Ja, hier ist es auch so, dass, ich sag mal, in der Kinderklinik nicht immer jemand Dienst hat, der die entfernen kann. Und von HMO-Hintergrund erwartet man grundsätzlich, dass jeder, der das macht, so eine Erdnuss rauskriegt. Vielleicht ist das auch ein Grund, weswegen wir das hier häufig machen. Also was ich dann meistens mache, ist eine flexible Bronchoskopie. Zum ersten Mal schauen, das macht jeder so ein bisschen anders. Es gibt viele Kollegen, die direkt eine starre Tracheobronchoskopie machen. Grundsätzlich sind beide Verfahren sehr gute Verfahren. Häufig muss man die kombinieren. Wie machst du das?
Ja, so mache ich es auch. Also prinzipiell, wenn es wirklich eine Erdnussaspiration ist und man davon ausgeht, dass es in der Lunge ist oder im Hauptbronchus, dann finde ich eigentlich einen sehr eleganten Weg, dass man das Kind zunächst mal über eine Larynxmaske, ja, intubieren ist es ja nicht, aber zumindest beatmet, dann über eine Larynxmaske mit einem kleinen, flexiblen Bronchoskop sich das Ganze anguckt, den Fremdkörper lokalisiert und wenn sich das dann, dieser Verdacht sich wirklich bestätigt und man weiß, okay, da hängt jetzt irgendwo die Erdnuss, dann kann man umswitchen, denn wie du sagst, ist es häufig schwierig, dann diese Erdnuss zu greifen, auch mit diesen flexiblen Instrumentarien, diese Körbchen, die es da gibt, das ist irgendwie, also in meinen Händen funktioniert es nicht so gut, dann eben eine starre Bronchoskopie und dann kann man eben starr diese Erdnuss da rausholen.
Genau, also wir hatten ja vorhin schon gesagt, Kinder haben wenig Reserve. Das trifft natürlich auch bei der Bronchoskopie zu. Bei der flexiblen Tracheobronchoskopie, ob über Tubus oder Larynxmaske, haben wir in der Regel eine suffiziente parallele Beatmung. Da gibt es so eine kleine Weiche, da kann man das dann durchschieben. Und man endoskopiert und beatmet parallel. Das machen wir bei der starren Tracheobronchoskopie auch. Aber da ist natürlich keine so schöne Abdichtung gegenüber der Umgebung. Das heißt, da gibt es einfach auch viel Luftparavasat, sage ich mal, das da außenrum austritt. Das heißt, diese Beatmung mit Fremdkörper und noch so ein Endoskop und einer Zange in diesem starren Rohr drin, da kann es schon sein, dass die von der Atmung eher mal so ein bisschen abschmieren. Ne? Gerade wenn die, das sind ja kleine Kinder, die sowas aspirieren. Das machen die Großen ja nicht mehr.
Ja, es ist halt wenig Platz, genau. Und da werden häufig die Kollegen aus der Anästhesie auch unruhig, weil dann ja auch kein CO2 zurückkommt, was man so gut messen kann. Und da darf man sich tatsächlich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man muss wissen, was man tut. Und da hilft es halt, wenn man vorher flexibel reingeschaut hat und genau weiß, wo man hin muss. Weil dann kann man eben diese Zeit, wo man da starr arbeiten muss, so kurz wie möglich halten.
Ja, ich habe gesagt, das ist ja ein Thema bei Kindern. Ich kann mich mal an einen Fall erinnern. Da kam ein Patient in die Privatsprechstunde, von seinem Zahnarzt geschickt. Der wollte Implantate bekommen. Und da gibt es so kleine Schraubenzieher, die sehen aus wie so eine Walze und da ist vorne so eine Mini-Spitze dran und dann ist dieser Pin, den hat er aspiriert. Und dann ist diese Metallwalze mit so einem Durchmesser von, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Millimeter mit dem Pin in die, voran natürlich in den Hauptbronchus reingeknallt und saß da unten fest wie so ein Stopfen, wie so ein Sektkorken. Das war dann ein bisschen geeiert, das rauszukriegen. Also das kann auch mal Erwachsene treffen.
Wir sind gerade beim Thema Fremdkörper und Aspiration, also mechanische Verlegung. Und wenn man jetzt auch mal einmal, ich habe ja vorhin gesagt, eigentlich ist der Larynx der Flaschenhals. Und da kann ich mich an einen Fall erinnern, wo tatsächlich der Fremdkörper auch im Bereich des Larynx dann hing. Also der ging, der war zu groß, um durch den Larynx durchzugehen und in die Trachea oder in den Bronchus. Und zwar war das ein Kruzifix, also ein etwas, also nicht das, was man so um den Hals trägt an der Kette, sondern schon eher was, was man irgendwie an die Wand hängt. Und der Patient hatte dieses Kruzifix verschluckt. Also dieses Kreuz unten, das...
Sorry, ja, ja gut, aber es passiert, ja.
Ja, man gut, man der Hintergrund war, der Patient war der Meinung, er wäre vom Teufel besessen und er wollte durch das Kruzifix verschlucken, diesen Teufel aus seinem Körper austreiben. Und wie dem auch sei, dieser Mittelteil des Kreuzes war eben nach unten gerutscht und rechts und links die Arme, die gingen eben nicht weiter über die Glottis und dann hing das da. Und das war natürlich nochmal doppelt problematisch, weil das war ein gewisses Volumen. Das heißt, es hat die Trachea eingeengt. Aber natürlich auch bei jedem Schlucken war da Bewegung mit drin. Mhm. Und diese Kreuze nach rechts und nach links haben die Schleimhaut gereizt. Und da gab es halt eine Schleimhautschwellung. Das heißt, er hat auf zwei Ebenen dann relativ schnell ein Problem gehabt. Und bis wir in der HNO verstanden hatten, wo das Problem liegt, weil da kam natürlich, kann man sich denken, wenn ich denke, ich bin vom Teufel besessen und verschlucke ein Kruzifix und habe dann ein Problem, dann gehe ich natürlich nicht in die Klinik und sage, ja, ich habe das und das gemacht. Insofern musste man das erst rausfinden und wir hatten das dann zunächst mal flexibel untersucht und haben gesagt, irgendwie, da ist was, aber von oben hat man auch nicht gleich gesehen, dass das ein Kreuz ist. Und dann wurde ein Röntgenbild gemacht. Und auf dem Röntgenbild hat man dann erst gesehen, was genau das Problem ist und dann war klar, was man machen muss und das gilt ja eigentlich für alle mechanischen Verlegungen. Dieser Fremdkörper muss raus. Und dann hat man natürlich da auch in der Kurznarkose dieses Kruzifix wieder geborgen.
Ja, ich habe so einen Fall mit einem Zahnimplantat mal gehabt. Der steckt im Hypopharynx und im Larynx. Ist immer so ein Thema, weil diese Patienten kann man ja unter Umständen nicht so einfach intubieren, wenn die so eine Verlegung auch vom Larynx-Eingang haben.
Ja, der mit dem Kruzifix auch nicht. Naja. War auch keine Möglichkeit, da einen Tubus vorbeizuschieben.
Also man kann zusammengefasst von der Erdnuss bis zum Kruzifix alles Mögliche aspirieren, was dann Luftnot machen kann und was dann in der Regel eben chirurgisch entfernt werden kann. Und das ist etwas, was wir in der Klinik ehrlicherweise ziemlich häufig sehen.
Und wir hatten zum Eingang gesagt, das Häufigste ist vielleicht die Entzündung und der Tumor. Und man, darüber können wir auch noch ein bisschen sprechen. Und beim Tumor hat man ja häufig, der Tumor ist nicht von heute auf morgen da und der hat auch kein explosionsartiges Wachstum. Aber die Patienten mit dem Larynxkarzinom sind halt häufig relativ indolent und der Tumor hat Zeit zu wachsen. Und irgendwann ist halt der Tumor so groß, dass dieser kritische Punkt überschritten wird und dann kommen die Patienten typischerweise eben im Schridor.
Genau. Und Wir haben ja im Bereich der Onkologie damals schon gesprochen über die ganze Staging-Diagnostik, dass man eine Panendoskopie machen muss. Wenn diese Patienten dann mit Luftnot kommen, muss man eben schauen, kann man da überhaupt noch intubieren oder kann man da ein Debulking machen? Das ist eine Option, dass man halt Tumor rausschneidet, um mehr Platz zu schaffen, ist sicherlich immer nur eine Übergangslösung oder ob man dann direkt eine Tracheotomie anlegt. Und was wir dann praktischerweise in der Regel machen, wenn wir schon sehen, okay, das ist jetzt ein neues Karzinom möglicherweise, dann machen wir gleich die Staging-Untersuchung mit. Aber das ist etwas, was wir natürlich häufig sehen. Anderes Thema, Tumorblutung ist noch ätzender fast, weil diese Patienten kommen natürlich mit einer massiven Blutung, teilweise Karotiserosionsblutung, und da geht es dann um die Wurst. Die sind häufig tracheotomiert, aber nicht immer.
Ja, tatsächlich, es gibt ja auch Patienten, die mit einem Tumor kommen, wo auch in Anführungszeichen nur der Tumor blutet. Es muss ja nicht immer gleich die Karotte sein. Mhm. Aber dann hat man ja auch immer die Kombination aus zwei schlechten Sachen. Nämlich einmal hat man was Voluminöses, was den Atemweg verlegt, in dem Fall eben den Larynx. Und man hat vielleicht eine Blutung, die zusätzlich Probleme macht. Das heißt, die Kollegen aus der Anästhesie gucken da rein. Es ist alles voll mit Blut. Die kriegen überhaupt keine Übersicht. Und das Blut braucht natürlich auch Platz oder verlegt den Larynx. Und selbst wenn man das Blut abgesaugt kriegt, muss man gucken, wie groß ist der Tumor und kriege ich da noch einen Tubus vorbeigeschoben. Insofern sind wir da relativ häufig bei der auch Schutztracheotomie, dass man den unteren Atemweg sichert, dass da auch kein Blut in die Lunge läuft. Das ist ja auch extrem schlecht für die Lunge, wenn da Blut reinläuft.
Ja, und das sind ja häufig auch Patienten, die sowieso schon 30, 40, 50 Jahre lang Noxenanamnese haben. Die haben eine COPD, die sind auch insgesamt schon nicht so gut drauf meistens, wenn die dann noch so eine Aspirationspneumonie kriegen.
Und das hast du beim Blut natürlich relativ leicht. Insofern sind wir da relativ schnell bei der Tracheotomie oder, wenn es eben noch schneller gehen muss, tatsächlich bei der Koniotomie. Ja. Und das ist ja, also Koniotomie ist ja schon was sehr, 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 sehr selten ist. Ja. Also ich glaube, ich habe so einen Schnitt alle 7 Jahre einmal, und dann ist aber natürlich, das sind alle Augen auf dich, der ganze Raum guckt und du musst reagieren und hast das Leben des Patienten in der Hand. Und das ist keine schöne Situation, muss ich sagen.
Nee, ist es nicht. Und Koniotomie ist ja ein Schnitt im Prinzip zwischen Schildknorpel und Ringknorpel, da wo man diese kleine Kuhle tasten kann. Und wir haben dann meistens so ein Quicktrach-System, wie so eine Art Mini-Kanüle, die man durchschieben kann. Als ich das erste Mal verwenden sollte bei einem Patienten, der irgendwie schon eine lange Bestrahlung hatte, ganze Haut, Bretthart, Leder, wusste ich nicht, dass man reinschneiden muss. Und hab dann versucht, diese Quicktracht, die hat mir halt eine Schwester, ich habe gesagt, ab in die OP. Dann habe ich probiert, die Schwester drückt mir das Ding in die Hand. Ich hatte das noch nicht in der Hand. Ich kam nicht durch. Also habe ich ihn dann tracheotomiert. Das ging dann tatsächlich. Das habe ich hinbekommen. Also wenn man so eine Koniotomie macht, sollte man vorher auch die Haut einschneiden. Und dann kommt man relativ leicht mit so scharfen oder halbscharfen Koniotomiesystem durch.
Genau, also nochmal ganz systematisch, um den Unterschied zu verstehen und nochmal zu nennen. Koniotomie, wie du gesagt hast, durch Trennung von Ligamentum conicum zwischen Ringknorpel und Schildknorpel. Hautschnitt senkrecht, um keine Gefäße zu verletzen. Auch da kann man quasi ziemlich übel anrichten, wenn man da waagrecht schneidet und dann wieder alles blutet. Und dann eben durch das Ligament durch. Das ist so der Klassiker aus dem Filmen. Ne? Ich nehme einen Kuli und steche ihn durch den Hals.
Und das Sashimi-Messer.
Oder das. Aber das wäre die Koniotomie. Und da gibt es eine ganz lustige Arbeit, eine wissenschaftliche Publikation aus München ist sie, glaube ich, die untersucht haben, ob das denn wirklich möglich ist. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben die gezeigt, dass du durch so einen normalen 0815-Kuli, dass du da gar nicht so viel Luft kriegst. Das funktioniert so gar nicht. Also ist so ein bisschen eine Urban Legend. Ich glaube, es muss so ein große, ich glaube ein Mont Blanc, diese großen, dicken, die funktionieren. Vielleicht ist das der Grund, warum viele Kollegen einen Mont Blanc im Kittel haben.
Oder eine goldene Feder.
Vielleicht. Aber das ist die Koniotomie, also Schnitt im Ligamentum conicum, und die Tracheotomie ein bisschen tiefer, also zwischen zweiter und dritter Trachealspange. In der Regel. Und da braucht man einfach ein bisschen mehr Zeit, denn man muss mehr präparieren. Da ist häufig die Schilddrüse noch vorne dran. Die muss man, also den muss man Isthmus nach oben verlagern oder durchtrennen oder nach unten verlagern. Aber das braucht insgesamt etwas mehr Zeit. Und wenn es wirklich um die Wurst geht, ist es halt die Koniotomie.
Genau.
Aber letztlich, das ist, wir hatten es vorhin schon gesagt, immer der fast der letzte Ausweg, wenn man nicht an die ECMO geht. Und das ist auch ein relativ sicherer Ausweg. Jetzt wieder Sonderfall, riesengroßer Tumor, der auch noch tiefer geht, der transglottisch läuft. Dann ist es natürlich auch wieder problematisch. Aber das ist ja auch Gott sei Dank selten. Jetzt hat man vorhin gesagt, entzündliche Erkrankungen.
Ja, Stichwort Epiglottitis.
Genau.
Klassiker bei Kindern.
Der Klassiker. Ich glaube, es ist auch so eine klassische Staatsexamen-Prüfungsfrage.
Ich kenne jemanden, der diese Staatsexamens-Prüfungsfragen schreibt.
ich meine jetzt nicht die schriftliche IMPP-Prüfung, sondern ich denke schon, das ist so ein Klassiker in mündlichen Examen, ne?
Ich habe es tatsächlich noch nie geprüft, aber ich werde es jetzt mal aufnehmen.
Sehr gut, habe ich dich auf eine gute Idee gebracht vielleicht. Aber man hatte eben die typische Klinik, die haben häufig eben starke Halsschmerzen, Schluckunfähigkeit und ganz klosige Sprache. Zum Teil können die den Speichel gar nicht mehr richtig schlucken. Und man schaut eben rein, häufig bei uns ja transnasal flexibel, und man sieht einfach, die Epiglottis ist knallrot, eben nicht hufeisenförmig, sondern so dick aufballoniert. Und da muss man halt eben auch tätig werden. Nicht in der Regel gleich tracheotomieren oder koniotomieren, aber das ist ganz klar, der Patient geht nicht nach Hause, der bleibt erstmal da, kriegt seine Antibiotika, kriegt eine Intensivüberwachung, zumindest im Wachzimmer, kriegt eine Inhalation mit Suprarenin-Vernebelung, mit Cortison, und den muss man im Auge behalten. Also der darf nicht einfach auf dem Zimmer und dann guckt man mal morgen danach wieder, sondern die müssen, wie gesagt, ins Wachzimmer mindestens.
Ja, Monitorplatz.
Und sobald da irgendwas schlechter wird, sobald da ein Stridor auftritt, sobald man sieht, dass sich überhalb vom Jugulum beim Einatmen da irgendwas einzieht, nicht lang rummachen, gucken, dass man in OP kommt. Und entweder geht das noch dann zu intubieren und man kann so semi-notfallmäßig tracheotomieren, oder es ist dann wirklich der Notfall und man muss gucken, dass man den Atemweg sichert.
Ja, bei den Entzündungen ist es so, es gibt ja also, was wir hier häufiger sehen, Epiglottitis häufig, es nimmt ja eher ab, die Häufigkeit aufgrund diesen Impfungen, Hämophilus-Impfungen. Wir sehen das hier häufig natürlich bei den klassischen Tonsillarabszessen oder Parapharyngealabszessen oder Valekularabszessen, Zungengrundabszessen, also dass halt so eine abszendierende Erkrankung dann Schwellung macht. Und da muss man dann auch manchmal ein bisschen antizipieren. Okay, das nimmt jetzt an Dynamik zu, weil da brauchst dann teilweise gar nicht viel und dann ist zu. Und dann ist es auch schwierig mit der Intubation. Man hat dann eben, wenn das passiert, ist es immer nachts, ist es nie tagsüber. Man hat dann eben auch nicht das volle Personal da. Man hat dann nicht den allererfahrensten Anästhesisten da. Man hat nicht das volle Team zur Verfügung. Das heißt, da ist es immer ganz gut vorherzusehen, okay, wir sollten jetzt handeln, weil es in wenig kurzer Zeit dann zu spät ist und dann möglicherweise eine wirklich gefährliche Situation kommt, die lebensbedrohlich ist. Ja.
Aber dann haben wir doch jetzt über quasi einen Fremdkörper, der von außen zugeführt wird, gesprochen. Wir haben über den Tumor, der vor sich hinwächst, gesprochen, jemand Probleme macht. Was spontan auftreten kann, ist eben auch noch eine Allergie, also ein Angioödem.
Ja.
Und also typischerweise eine Anaphylaxie mit Larynxödem ist jetzt nicht aufgrund von Frühblüher oder Hausstaubmilbe, sondern das ist dann typischerweise medikamenteninduziert oder ein Insektenstich. Ja, im Sommer tatsächlich ja typischerweise, man hat irgendwie die Wespe in der Cola oder im Bier oder was auch immer man trinkt und merkt das nicht und wird dann irgendwo in den Hypopharynx, Larynx gestochen und dann schwillt das Ganze an. Und das ist eben auch eine rasch zunehmende Heiserkeit, häufig eben der Stridor. Und klar, bei einer allergischen Reaktion wäre Adrenalin sicherlich ein sehr, sehr wichtiges Medikament.
Ja.
Cortison auch. Aber auch hier wieder, ne, die Rolle der HNO bei fortschreitendem Anschwellen, bei Obstruktionen, bei Problemen der Intubation, wären wir wieder im Boot mit der chirurgischen Sicherung des Atemwegs.
Wenn es um die Wurst geht sozusagen.
Und mein Angioödem gibt es ja auch im Zuge von, ja, ich sag Medikamente, da gibt es ja diese ACE-Hämmer, die das ganz gerne machen, das angioneurotische Ödem.
Da können wir fast eine ganze Folge drüber machen. Bradykinin-Loop und sowas.
Ja, das stimmt. Insofern, wir sprechen es grob an, aber genau, da wollen wir jetzt gar nicht groß drauf eingehen. Da könnten wir, glaube ich, eine ganze Folge locker drüber sprechen. Genau, also das nur jetzt am Rande angesprochen. Ich glaube, wenn wir darüber noch sprechen, dann sprengen wir total die Zeit. Du hattest vorhin am Anfang was gesagt, dein schnellster Notfall, wo du in der Klinik warst von zu Hause, waren 4 Minuten. Ich denke, das war mit dem Auto, weil normalerweise fahren wir ja zusammen mit dem Rad. Ja. Und also wenn du das mit dem Rad in 4 Minuten schaffst, dann Respekt. Aber ich glaube, da warst du mit dem Auto unterwegs. Ja. Du wolltest nicht davon erzählen, aber ich hätte gern, dass du davon erzählst. Also was war das denn?
Also diese Dinger, die mir dann immer einfallen, sind natürlich alle aus dem Schockraum, weil da wird mal angerufen, sagt, du musst jetzt bitte sofort kommen, wir haben schwierigen Atem, wir brauchen sofort einen HNO-Arzt. Und das war da auch so. Das war ein relativ junger Patient, also ungefähr so alt wie ich, der tatsächlich mit seinem Kleinflugzeug versucht hat zu landen und dann abgestürzt ist im Landevorgang. Und ist dann hier in den Schockraum gekommen und die hatten halt, der ganze Mensch sah ziemlich verunstaltet aus, weil er Frakturen am ganzen Körper hatte, alle Extremitäten waren irgendwo zweimal durch und dann hatten sie aber einen instabilen Atemweg. Also da war ein Tubus drin vom Notarzt, den konnten sie irgendwie nicht adäquat vorschieben, das hat dann immer so ein bisschen aus dem Rachen auch rausgeblutet und die hatten immer wieder wechselnde Atemdrücke. Und das war der Punkt, wo sie mich angerufen haben und gesagt, ich muss jetzt sofort kommen, der schmiert den ab. Und das war dann, dann bin ich dann in die Klinik gedüst. Das war jetzt nur Zufall, weil das Auto so günstig stand und ich quasi mehr oder weniger schon einschussfertig war. Und habe dann unterwegs die OP-Schwester angerufen und hat gesagt, du musst jetzt sofort in den Schockraum kommen mit dem Tritomiesieb. Weil das habe ich nicht, ich habe so ein Skalpell und so ein Spekulum im Auto, aber mehr halt eben nicht. Und dann war die Situation so, dass dieser Patient komplett aufgedunsen aussah. Also das kann ich ganz schwer beschreiben, wie so ein Michelin-Männchen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, ich hatte das Gefühl, der ist uralt. Und dann hatten die diese Probleme mit der Beatmung und auf einmal ging dann halt nichts mehr rein. Und mit dem Eintreffen der OP-Schwester, weil das war mir wichtig, habe ich dann einfach in den Hals reingeschnitten. Dann hat es einen großen Knall gegeben, wie beim Luftballon. Dann spritzte überall Blut rum und dann habe ich gesehen, dass in dieser Höhle, also guckte dann auf den Larynx, das war alles schön aufgepustet, wie so eine Endoskopie, und dann guckte ich auf den Larynx und durch den Larynx guckte mich der Tubus an. Und die Situation war, dieser Patient hatte eine Larynxfraktur. Der Tubus war durch den Larynx, durch der so eine leichte Vorbiegung, in den Hals rein und die Beatmung, die haben halt den Hals beatmet und der Überdruck im Hals hat dann die Lunge beatmet. Und irgendwie was hat dann da mechanisch nicht mehr funktioniert, dann ging das zu. Und dann habe ich einfach von oben den Tubus durch diesen Defekt reingeschoben und dann war der beatmet. Aber da musst du erstmal drauf kommen, ja. Du musst halt drauf kommen, dass du mit deinem Tubus, wenn du im Kehlkopf bist, nicht unbedingt trotzdem eine suffiziente Beatmung hast.
Ja, also tatsächlich ist es, man muss dran denken, also Larynxfraktur, sicherlich auch ein Grund, gibt es nicht nur beim Flugzeugabsturz, sondern auch bei Autounfällen, das ist sicherlich was. Und dann fällt mir auch gerade dazu, zu dem Thema passend vielleicht ein Fall, den ich sonst nur vom Hockenheimring von Motorradrennen kannte, wo mir da ein bekannter Notarzt immer wieder von erzählt hat. Das ist hier in Tübingen irgendwie auch so ein bisschen Volkssport, denn in Tübingen fährt man ja Fahrrad und Autofahrer sind nicht gern gesehen, aber Autofahrer sind rücksichtslos. Und wenn man dann in Tübingen da schnell irgendwie die Straße runterfährt und an der Seite wird geparkt, dann wird rücksichtslos die Tür aufgemacht. Und da gibt es doch schon den einen oder anderen Fahrradfahrer, der dann da mit einem guten Zahn eben in diese offene Tür reingefahren ist. Und wenn man guckt, Fahrradfahrer, Autotür, dann hat man natürlich oben diesen Querholm der Autotür etwa auf Höhe des Larynx. Und da gibt es entweder eine Larynxfraktur oder ein ordentliches Hämatom, was dann zuschwillt, oder, das war das, was ich vom Rennsport kannte, wirklich ein Trachealabriss.
Das ist tatsächlich für meine Lamborghini-Tür jetzt nicht das Problem. Aber bei der klassischen Autotür ist das gar nicht so selten. Habe ich hier auch ein paar Mal gesehen. Und ist dann unter Umständen sehr dramatisch.
Ja, und das ist auch wieder ein Krankheitsbild, da muss man drauf kommen, ja, dass da die Trachea abgerissen ist. Denn erstmal der Notarzt intubiert und denkt, super, alles gut, der Larynx ist da, ich bin mit meinem Tubus drin, aber eben dann ist die Beatmung nicht suffizient.
Ja, also diese Patienten darf man nicht intubieren. Die darf man nur intubieren, wenn man die komplette Backup mit offene, eigentlich muss man die quasi eine offene, wache Halsexploration machen, bevor man die intubiert oder mit einer Larynxmaske das machen, weil sonst, wenn die Trachea da weg ist, die findet man nur sehr schwer wieder in so einem eingebluteten Hals. Das ist wirklich ein Problem.
Gut, mit dem Blick auf die Uhr. Wir reden tatsächlich jetzt schon eine Weile über den Notfall des schwierigen Atemwegs. Und ich glaube, um unsere Hörer nicht zu langweilen, sollten wir zum Ende kommen. Ich glaube schon, dass das mal ein bisschen eine andere Folge war, weil wir doch den ein oder anderen Schwank aus unserer klinischen Erfahrung mit hier in der Folge drin hatten und wirklich spannende Fälle, die man nicht jeden Tag hat. Ich probiere mich vielleicht nochmal an einer kurzen Zusammenfassung. Hauptthema war der schwierige Atemweg. Wir haben gesagt, wir können den oberen und den unteren Atemweg unterscheiden. Wir hatten verschiedene Gründe für den schwierigen Atemweg im oberen Bereich. Da war die mechanische Verlegung durch was auch immer. Wir hatten Allergien und Angioödem angesprochen. Das Funktionelle, sprich die Stimmlippenparese, haben wir jetzt nur in der Übersicht gehabt. Wir haben gar keinen großen Fall dazu gehabt. Aber natürlich ist die Stimmlippenparese und da gerade die beidseitige Stimmlippenparese so der Klassiker für eine akute Luftnot. Und wir haben über tatsächlich viele Kolibris gesprochen, vom Nagersyndrom bis zur ECMO, zum Flugzeugabsturz, Larynxfraktur und zum Schluss über den Trachealabriss beim Motorsport und bei der Tübinger Autotür.
Ja, ich fand es eigentlich mal ganz interessant, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu erzählen. Wie immer tipptopp zusammengefasst.
Dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Dann war das Folge 28 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT, AV, let's chat, it's all about the knowledge, the doctor in the lab, talking ears, nose, throat, that's what we do, diagnosing symptoms, keeping you all brand new. Let's talk about ENT, come on and learn with me, all about the treatment from A to Z, from allergies to tonsils, we'll take care of you, let's talk about ENT. That's what we do.